SWR 2 Wissen.
Anfang September 2014 geschieht am Sahlgrenzker Universitätsklinikum in Göteborg eine medizinische Sensation. Erstmals bringt dort eine Frau ein Baby zur Welt, das in einer fremden Gebärmutter herangereift ist. Das Organ stammt von einer Spenderin. Die Geburt von Vincent, so der Name des Kindes, wird international als bahnbrechender Erfolg gefeiert.
Erstmals in der Geschichte der Medizin hat eine Frau mit einer transplantierten Gebärmutter ein Baby geboren.
Gebärmuttertransplantationen. Eine Sendung von Christine Westerhaus.
Viele haben daran gezweifelt, dass es funktioniert. Aber ich habe immer daran geglaubt. Sonst hätte ich diesen Schritt wohl auch nicht gewagt. Aber wissen konnte ich es natürlich nicht.
Professor Mats Brennström ist eine medizinische Meisterleistung gelungen. Der Chirurg, der an der Sahlgrenzker Akademie in Göteborg arbeitet, hat erstmals gezeigt, dass es möglich ist, eine Gebärmutter von einer Frau in eine andere zu transplantieren. Zwischen 2012 und 2014 hat er am Sahlgrenzker Universitätsklinikum in Göteborg 9 Frauen ein gespendetes Organ eingepflanzt. Bei 2 von ihnen musste die fremde Gebärmutter wieder entfernt werden. Doch von den übrigen 7 Frauen haben 5 bereits gesunde Kinder auf die Welt gebracht. Eine von ihnen hat sogar gerade ihr 2. Baby bekommen. 2 Frauen sind derzeit schwanger.
Am Anfang dachte ich, dass vielleicht 2, maximal 3 Kinder geboren werden. Jetzt sind es schon 6. Und ich gehe davon aus, dass auch die anderen transplantierten Frauen noch ein Baby bekommen werden.
Der Erfolg in Schweden hat auch die Pläne deutscher Forscher vorangetrieben. Mitte Oktober 2016 hat ein Ärzteteam um die Tübinger Gynäkologin Professor Sarah Brucker erstmals einer Frau in Deutschland eine Gebärmutter verpflanzt. Eine 23-Jährige erhielt den Uterus ihrer Mutter. An der Operation war auch der schwedische Pionier Mats Brennström beteiligt. Zwischen den schwedischen und Tübinger Ärzteteams gab es zuvor über viele Jahre eine enge Kooperation. Die Geburt des ersten Babys nach einer Gebärmuttertransplantation hat daher auch Sarah Brucker als großen medizinischen Erfolg erlebt.
Ich habe dann gedacht, jetzt kann ich endlich meinen Mädchen, ich sage bewusst mal meinen Mädchen, also den Frauen, den über 400 Frauen, die ich in den letzten 16 Jahren betreut habe, sagen, es ist möglich, sie können darauf hoffen, dass sie eventuell Mutter werden können, nicht nur Frau werden, sondern Mutter werden können und eine Gebärmuttertransplantation bekommen können.
Sarah Brucker betreut am Universitätsklinikum Tübingen seit vielen Jahren Frauen, die ohne Uterus auf die Welt gekommen sind. Meyer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom nennen Ärzte diese Fehlbildung, bei der während der Entwicklung eines Embryos zwar die Eierstöcke angelegt werden, aber kein Uterus. Auch eine Vagina ist bei den meisten Betroffenen nicht vorhanden.
Ich habe vor vielen Jahren ein Verfahren entwickelt, um diesen jungen Mädchen eine Scheide anzulegen mit einem minimal invasiven Schlüssellochverfahren, sodass diese junge Mädchen sich endlich als Frau fühlen können.
Erst durch die Anlage einer Scheide ist es den Frauen möglich, penetrativen Geschlechtsverkehr zu haben.
Ich habe den Frauen ermöglicht, dass sie Frau werden können und jetzt dürfen sie Mutter werden. Und damit kann ich diesen Frauen, die unbedingt ein genetisch eigenes Kind haben möchten, ein weiteres psychisches Leiden einfach ersparen.
In Deutschland leben schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Frauen, die keine Kinder bekommen können, weil ihnen eine funktionierende Gebärmutter fehlt. Oft ist eine Fehlbildung die Ursache. Manchen Frauen muss das Organ aber auch aufgrund einer Krebserkrankung oder Komplikationen unter einer Geburt entfernt werden. Ob es auch in Deutschland gelingen wird, Frauen durch eine Gebärmuttertransplantation zu einem eigenen Kind zu verhelfen, steht offen. Die erste Transplantation Anfang Oktober verlief nach Angaben des Tübinger Ärzteteams komplikationslos. Doch nach dem Eingriff warten die Ärzte ein Jahr, bis sie eine befruchtete Eizelle in die transplantierte Gebärmutter einsetzen. In dieser Zeit beobachten sie, ob das Organ gut anwächst und regelmäßig eine Schleimhaut aufbaut, in die sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Bisher läuft alles nach Plan.
Der Patientin geht es weiterhin gut. Wir haben bisher noch keinerlei Abstoßungsreaktion gehabt und sie hat auch schon ihre erste Regelblutung bekommen. Also von daher sind wir frohen Mutes, dass es so weitergeht im Moment.
Erstmals gibt es damit für die betroffenen Frauen in Deutschland theoretisch die Möglichkeit, auf legalem Weg ein genetisch eigenes Kind zu bekommen. Bisher kam für sie nur eine Adoption in Frage oder der illegale Weg über eine Leihmutterschaft im Ausland. Auch die Schwedin Malin Stenberg, die 2014 als erste ein Kind in einer gespendeten Gebärmutter ausgetragen hat, ist ohne Uterus geboren worden. Sie werde nie eigene Kinder bekommen können, teilen die Ärzte ihr mit, als sie 16 ist. Für die junge Schwedin zerplatzt ein Lebenstraum.
Wie man in dem Alter eben reagiert, war ich sehr aufgewühlt, verzweifelt und sehr ärgerlich. Ich fühlte mich missgebildet, nicht vollwertig als Frau. Schließlich ist es ja die Aufgabe einer Frau, Kinder zu bekommen. Deshalb war ich sehr traurig, unendlich enttäuscht und fühlte mich einsam. Und die Ärzte haben mich sehr schlecht informiert.
Als Malin ihren späteren Mann kennenlernt, denken beide über eine Adoption nach. Sie nehmen auch Kontakt zu einer Leihmutteragentur in Indien auf. Doch dann erfährt die Schwedin über ihre Frauenärztin von den Fortschritten des Göteborger Gynäkologen Mats Brännström. Mehr als 10 Jahre lang hat sich der Forscher darauf vorbereitet, eine Gebärmutter von einer Frau auf eine andere transplantieren zu können. Gemeinsam mit seinem Team übt er den Eingriff an Tiermodellen. Zunächst transplantieren sie den Uterus einer Ratte. Später pflanzen die Forscher auch Schafen und Affen die Gebärmutter von Artgenossinnen ein. Erst als dies gelingt und die Tiere erfolgreich Nachwuchs bekommen, wagen sich Brännström und sein Team an den Menschen. Auf einer Informationsveranstaltung rekrutieren sie Patientinnen für ihr Forschungsprojekt. Auch Malin Stenberg besucht das Meeting gemeinsam mit ihrem Mann.
Ich war total eingenommen von dieser Veranstaltung und habe danach viel mit meinem Mann darüber gesprochen. Uns wurde dann immer klarer, dass wir diese Chance ergreifen müssen. Und wir waren so angetan von der Idee, dass wir Mats Brännström sogar gemailt und ihn angerufen haben, um ihm zu sagen, dass wir gerne als Erste dabei sind. Wir haben uns also in dieses Projekt gestürzt, ohne irgendeine Garantie zu haben, dass es funktionieren würde.
Garantier, men ändå väldigt mycket förhoppning att det här skulle gå bra.
Doch bis zur Transplantation verging noch mehr als ein Jahr. Zunächst musste die zuständige Ethikkommission die Operation genehmigen und es galt, eine geeignete Spenderin zu finden, eine Frau, die bereit ist, ihre Gebärmutter zur Verfügung zu stellen und deren Werte mit denen der Empfängerin übereinstimmen. Denn auch bei der Transplantation einer Gebärmutter sollte das Spenderorgan immunologisch zur Empfängerin passen.
Meine Mama hat mich gerne gestellt, aber wir haben eine falsche Blutgruppe.
Meine Mutter hätte mir auch gerne geholfen, aber sie hat die falsche Blutgruppe. Es war wirklich schwierig, eine passende Spenderin zu finden, die bereit war, diesen großen Eingriff zu wagen. Aber Eva hat sofort gesagt, natürlich, ich mache das gern für euch.
Absolut, das mache ich gerne für euch.
Eva ist die Mutter einer Bekannten. Als die Ärzte ihre Gebärmutter entnehmen, ist sie 61 Jahre alt. Direkt nach der Entnahme wird das Organ der Empfängerin eingepflanzt. Den Eingriff hat Malin Stenberg als sehr belastend empfunden.
Det var påfrestande såklart efter transplantationen främst.
Vor allem nach der Transplantation war ich ziemlich angeschlagen. Es war ein großer Eingriff und eine lange Operation.
Det var en lång operation.
Nicht nur für Malin Stenberg war die Transplantation anstrengend. Auch die Spenderin der Gebärmutter hat viel auf sich genommen, um ihrer Bekannten den Kinderwunsch erfüllen zu können. Der Berliner Facharzt für Reproduktionsmedizin, Matthias Blöchle, ist daher skeptisch, ob es gerechtfertigt ist, eine Frau solchen Risiken auszusetzen.
Was man mit berücksichtigen muss, dass gerade für die Spenderin der Gebärmutter ein erhebliches Risiko ist bei der Entnahme der Gebärmutter, weil es nicht eine einfache Gebärmutterentfernung ist, sondern eine Gebärmutterentfernung unter Bewahrung der Gefäße, die die Gebärmutter versorgen. Und das ist ein sehr, sehr großer Eingriff, vergleichbar mit einer großen Krebsoperation oder sogar noch mehr als eine große Krebsoperation.
Bis zu 12 Stunden dauert es, die Gebärmutter mitsamt ihren zuführenden und abführenden Blutgefäßen sowie den Gewebebändern zu entnehmen. Diese Bänder erfüllen eine wichtige Funktion, da sie den Uterus im Becken verankern. Eine Gebärmutter zu entnehmen, um sie einer anderen Frau einzupflanzen, ist ein sehr komplizierter Eingriff. In Schweden verlief er nicht bei allen Spenderinnen komplikationslos.
In der ersten Serie von Herrn Brennström war es ja auch so, dass eine Patientin zum Beispiel eine Harnleiterverletzung, einen Harnleiterschaden hatte. Und Gott sei Dank hat sie das dann alles gut überstanden und der Harnleiter ist dann auch gut eingeheilt. Aber trotzdem ist das die ethische Frage, die man beantworten muss, ob es gerechtfertigt ist, sag mal, die Spenderin diesen Risiken auszusetzen für das Wohl der Empfängerin, die dann ein gesundes Kind bekommt.
Nicht immer kann eine Gebärmutter, die entnommen wird, auch verpflanzt werden. In Tübingen ist ein weiterer Transplantationsversuch daran gescheitert, dass sich der entnommene Uterus nicht durchspülen ließ. Nach der Entnahme entfernen die Ärzte sämtliches Blut aus der Gebärmutter, indem sie das Organ mit einer speziellen Flüssigkeit behandeln. Damit verhindern sie, dass das Gefäßsystem verklebt. Lässt sich das Organ nicht durchspülen, kann es nicht implantiert werden. In diesem Fall hat die Spenderin das Risiko vergeblich auf sich genommen. Doch nicht nur sie setzt für das Wohl einer anderen Frau viel aufs Spiel. Bisher gibt es keine Langzeiterfahrungen, ob sich Babys, die in einer gespendeten Gebärmutter heranreifen, genauso entwickeln wie andere Kinder. Diese Risiken müsse man gegeneinander abwägen, meint Professor Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Tübingen.
Das ist natürlich eine heikle, das ist eine neue Technologie. Und bei jeder medizinischen Intervention muss man sich die Frage stellen, was ist der Nutzen auf der einen Seite und was ist das Risiko? Und hier hat man dann eben gleich drei Personen. Was ist das Risiko für die spendende Frau? Was ist das Risiko für die empfangende Frau? Was ist das Risiko für das Kind? Das muss man dann anhand von wissenschaftlichen Daten, die man so schnell wie möglich versuchen muss zu bekommen, beantworten. Und die Konsequenz daraus ist, man muss die Frauen darüber informieren, damit sie ihr freiwilliges, informiertes Einverständnis geben können.
Für das ungeborene Kind besteht zudem das Risiko, dass es in einer transplantierten Gebärmutter nicht bis zum Ende der Schwangerschaft ausgetragen werden kann. In diesen 9 Monaten muss eine Gebärmutter um das 100-fache ihres Volumens wachsen. Bevor in Schweden die ersten Babys geboren wurden, war unklar, ob ein transplantierter Uterus einer solchen Belastung standhalten würde. Molin Steenberg war die erste, die es geschafft hat. Schon beim ersten Versuch einer künstlichen Befruchtung wurde sie schwanger. Die Zeit danach erlebte sie mit gemischten Gefühlen.
Man gick ju lite grann som på nålar.
Es war ein bisschen wie auf Nadeln zu gehen. Ich konnte kaum glauben, dass ich tatsächlich schwanger war. Es war ein tolles Gefühl, aber gleichzeitig habe ich mich die ganze Zeit gefragt, kann das wirklich gut gehen? Wird sich das Baby normal entwickeln mit den ganzen Medikamenten und allem? Aber jeder Tag, der verging, war wie ein kleiner Sieg auf dem Weg dahin.
Und am Ende läuft tatsächlich nicht alles glatt. Es kommt zunächst zu kleineren Abstoßungsreaktionen, die die Ärzte mit Medikamenten in den Griff bekommen. Doch in der 32. Schwangerschaftswoche stellen die Ärzte während einer Routineuntersuchung eine Präeklampsie, also eine Schwangerschaftsvergiftung, fest. Noch am gleichen Tag wird Vincent per Kaiserschnitt entbunden. 8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.
Ich war auf der Arbeit und hatte meinen Kollegen gesagt, dass ich nur kurz zu einer Kontrolluntersuchung muss. Dann kam ich aber gar nicht mehr wieder. Mein Computer war noch an, meine Vertretung noch nicht eingearbeitet. Aber naja, es gibt für alles eine Lösung. Schließlich ist es nur ein Job.
Auch 2 weitere Frauen, die ein Kind in einer transplantierten Gebärmutter austragen, erleiden eine Schwangerschaftsvergiftung und müssen ihr Baby frühzeitig entbinden. Mats Brennström, der die Frauen behandelt hat, vermutet, dass ihre Nieren überlastet waren.
Diese 3 Frauen waren aufgrund der Fehlbildung nicht nur ohne Gebärmutter, sondern auch mit nur einer Niere auf die Welt gekommen. Wir vermuten, dass sie deshalb empfindlicher auf die Schwangerschaft reagiert haben und auch auf die Immunsuppressiva, die sich ebenfalls auf die Nierenfunktion auswirken.
Immunsuppressiva unterdrücken das Immunsystem und verhindern, dass der Körper die fremde Gebärmutter abstößt. Diese Medikamente müssen alle Menschen einnehmen, denen ein Organ transplantiert wurde, egal welches. Auch während der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Bisher gibt es noch zu wenige Daten darüber, ob sie die Entwicklung der Babys im Mutterleib beeinflussen.
Wir wissen es nicht. Es gibt aber weltweit 20.000 Patienten, die die gleichen Medikamente einnehmen mussten und gesunde Babys auf die Welt gebracht haben. Wir hatten allerdings eine verschärfte Situation, die Belastung der Operation, der Medikamente und der Schwangerschaft. Aus unseren Tierversuchen schließen wir zwar, dass die Methode sicher ist, aber vom Tier ist es natürlich noch ein Schritt zum Menschen.
Auch Sarah Brucker von der Uniklinik Tübingen gibt zu bedenken, dass es bisher keine Langzeitbeobachtungen gibt. Doch die Erfahrungen aus Schweden seien bislang positiv.
Dieses ganz Spezifische, wie geht es den Kindern nach Gebärmuttertransplantation über lange Zeit hinweg, das steht tatsächlich noch aus, wobei es da nicht zu erwarten ist, dass es zu Beeinträchtigungen kommt, weil die gleichen Immunsuppressiva verwendet werden wie bei einer Nierenspende, zum Beispiel einer Nierenlebensspende, und wir da einfach ganz viele Daten haben.
Der kleine Vincent ist im September 2 Jahre alt geworden. Er ist das älteste der bislang geborenen Kinder. Bei ihm haben die Ärzte keine auffälligen Entwicklungen beobachtet. Putzmunter läuft er umher, türmt Bauklötze übereinander und schiebt Plastikautos vor sich her. Wie jedes andere Kind in seinem Alter auch.
Allen Kindern geht es gut. Sie wachsen, die Älteren haben im Kindergarten angefangen. Wir untersuchen sie regelmäßig und machen immunologische und neurologische Tests mit ihnen, um zu sehen, ob sie sich normal entwickeln. Bisher deutet alles darauf hin, dass es keine Schädigungen gibt.
Für Molin Steenberg und ihren Mann hat sich ein Lebenstraum erfüllt. Sie haben ein gemeinsames leibliches Kind, Vincent. Im Wohnzimmer ihres Einfamilienhauses spielt der kleine Junge mit seinen Bauklötzen. Molin Steenberg setzt sich mit ihrem Sohn auf den Wohnzimmerteppich. Gemeinsam schauen sie ein Bilderbuch mit bunten Tieren an. Auf der zweiten Seite ist ein Hund zu sehen.
Was sehe ich, Wuven? Was sehe ich, Kissen? Det är fantastiskt att vi är här idag.
Es war fantastisch, was wir erreicht haben.
Det har ju varit många ovissa år.
Aber es waren auch viele ungewisse Jahre und viele Stunden, in denen wir gegrübelt haben, unsicher waren und wir, ja, wie gesagt, keine Garantien hatten.
Som sagt, inga garantier, och vi har ju haft många hinder på vägen också.
Molin Steenberg hat viel auf sich genommen für ihren eigenen Sohn. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist nicht lebensbedrohlich, doch er ist belastend, für viele sogar sehr. Wenn für eine Frau nur die Möglichkeit besteht, über eine Gebärmuttertransplantation ein Kind zu bekommen, sollte sie frei entscheiden können, ob sie diesen Weg gehen möchte, meint Sarah Brucker.
Es ist einfach so, dass man sich wirklich die Frage stellt, welcher Kinderwunsch darf nicht erfüllt werden? Und jede Frau eigentlich das Recht hat, darüber nachzudenken, ob dieser Schritt für sie in Frage kommt oder nicht. Manche Frauen haben keinen so großen Kinderwunsch und für die ist es völlig akzeptabel, dass sie sagen, ja, ich lebe mit dem Syndrom, ich habe ein völlig erfülltes Sexualleben, ich habe eine völlig normale Partnerschaft und ich möchte keine eigenen Kinder bekommen. Denn auch Adoption in Deutschland ist sehr, sehr schwierig und andere Frauen leiden wirklich psychisch extrem darunter, nicht schwanger zu werden. Das sehen wir schon allein in den großen Zahlen der Patientinnen oder der Patienten, die eben künstliche Befruchtungsmaßnahmen in Anspruch nehmen möchten.
Der Medizinethiker Urban Wiesing sieht dies ähnlich. Er hält es auch für ethisch vertretbar, die Lebensspende einer Gebärmutter zuzulassen, damit eine andere Frau ihren Kinderwunsch erfüllen kann.
Also es gibt ja vergleichbare Fälle, wo wir das bereits tun. Es ist ja ähnlich so bei der Lebensspende von Nieren. Da geht es ja auch nicht um Leben und Tod, sondern darum, dass man nicht mehr an die Dialyse muss und dass man eine deutlich bessere Lebensqualität hat, wenn ein Lebensspender eine Niere spendet. Also das ist jetzt nicht vollkommen das Gleiche, aber das geht schon mal in die Richtung. Also wir haben auch andere Bereiche, wo wir eine, einen starken Altruismus zulassen für die Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses. Und das ist jetzt immer die zweite Frage, was ist das wert, Mutter zu werden? Und ich glaube, in einer pluralen Gesellschaft, in einer individualisierten Gesellschaft, müssen wir das letztlich der Mutter überlassen.
In den bisherigen Fällen, in denen die Gebärmutter einer Spenderin eingesetzt wurde, wurden die Frauen eingehend über mögliche Risiken beraten. In Schweden waren es meist Verwandte, die ihr Organ gespendet haben. Doch auch wenn eine Mutter oder Tante eher bereit ist, ein Risiko für das Wohl ihrer Tochter oder Nichte einzugehen, sie könnte sich auch moralisch verpflichtet fühlen, ihre Gebärmutter zu spenden, obwohl sie es eigentlich nicht will.
Man sollte schon sehr genau gucken, handelt es sich um Altruismus oder steckt Druck dahinter? Und wenn Druck dahinter steht, glaube ich, hat man gute Argumente, diese Intervention in diesem Falle nicht durchzuführen.
Sarah Brücke hat jedoch beobachtet, dass Frauen sogar bereit sind, einer Fremden zu helfen, ihren Kinderwunsch zu erfüllen.
Also bisher, muss ich sagen, waren die Reaktionen extrem positiv, auch gerade die aus der Bevölkerung. Wir haben aber auch viele Anfragen bekommen von Müttern, die gesagt haben, ich brauche meine Gebärmutter nicht mehr, kann ich die denn nicht spenden? Und mich hat es unglaublich positiv beeinflusst, dass es in der Bevölkerung diese Großzügigkeit tatsächlich gibt.
Der Göteborger Pionier Mats Brennström hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Als die Nachricht von der ersten Geburt nach einer Gebärmuttertransplantation die Runde machte, haben ihn viele Frauen kontaktiert.
Ich bekam jeden Tag E-Mails von Frauen, die beispielsweise schrieben, ich bin 41 Jahre alt, habe meine Kinder bekommen und will mich nun sterilisieren lassen. Kann man meine Gebärmutter nicht für etwas Besseres verwenden? Es gibt also so etwas wie ein altruistisches Verhalten hier. Also ich denke nicht, dass wir einen Mangel an Organen haben werden.
In Schweden forschen Mats Brennström und sein Team auch an der Möglichkeit, eine Gebärmutter zu züchten. Bei Ratten ist es ihnen bereits gelungen, einen sehr kleinen Teil des Uterus durch Gewebe zu ersetzen, das sie mit Stammzellen des Empfängertiers behandelt haben. Die Forschung steckt aber noch in den Anfängen. Theoretisch wäre es auch möglich, den Uterus einer hirntoten Spenderin zu verpflanzen. Ärzte in den USA und anderen Ländern haben dies bereits versucht, jedoch bisher ohne Erfolg. Besonders bei stark durchbluteten Organen wie der Gebärmutter ist das Zeitfenster zwischen Organentnahme und Transplantation kritisch. Vergeht zu viel Zeit, wird das Gewebe unwiderruflich geschädigt.
Grundsätzlich bin ich mir aber sicher, dass die Transplantation auch mit den Organen Verstorbener funktionieren kann. Man muss die Spenderinnen aber sehr sorgfältig aussuchen. Sie sollten beispielsweise zu Lebzeiten erfolgreich ein Kind ausgetragen haben.
Denn so ist klar, dass die Gebärmutter der Belastung einer Schwangerschaft standhalten kann. Auch Sarah Brucker geht davon aus, dass es eines Tages möglich sein wird, Organe verstorbener Spender einzusetzen.
Bisher gibt es nur den Erfolg und Erfolg misst sich in dem Fall daran, dass eine Geburt und ein Kind zur Welt gebracht werden kann, dass das erfolgt. Das ist bisher nur bei Lebensspenden möglich gewesen, aber es gibt erste Berichte weltweit, wo eine Gebärmutter von einer Hirntotenspenderin verwendet wurde. Und das ist mit Sicherheit etwas, wo weiter daran gearbeitet werden muss.
Nicht alle betroffenen Frauen werden die Chance bekommen, ihr eigenes Baby in einer gespendeten Gebärmutter auszutragen. Und nicht jede Frau ist bereit, diesen komplizierten Weg für ein leibliches Kind zu gehen. Deshalb sollte man in Deutschland auch darüber nachdenken, ob man diesen Frauen eine alternative Möglichkeit anbietet, meint Sarah Brucker.
Ich erhoffe mir, dass wir eine offene Diskussion führen, inwieweit wir vielleicht tatsächlich besser die Leihmutterschaft in Deutschland zulassen, wie eine Gebärmuttertransplantation durchführen zu müssen. Oder vielleicht auch, wenn wir die Leihmutterschaft in Deutschland nicht einführen, dann im Moment tatsächlich die Frauen zwingen, illegal ins Ausland zu gehen.
Momentan bereiten sich Sarah Brucker und ihr Team auf weitere Transplantationen vor. Ihr Plan ist, mehr Frauen die Gebärmutter einer lebenden Spenderin einzupflanzen.
Wir haben mit unserer zuständigen Ethikkommission und mit den entsprechenden Institutionen besprochen, dass wir zunächst ungefähr 5 Transplantationen durchführen werden. Und wir haben weitere Patientinnen gescreent. Gescreent heißt, dass medizinisch alles soweit in Ordnung ist. Und Sie wissen, dass wir vor der Uterustransplantation einen Vorlauf von ungefähr 3-4 Monaten brauchen, weil wir eben die Eileiter nicht mit entnehmen und die Patientinnen dann ein Jahr später nach der Gebärmuttertransplantation dann diesen Embryo eingesetzt bekommen.
Der kleine Vincent sitzt auf seinem Kinderstuhl und tippt auf den Bildschirm eines Mini-iPads. Leibliche Geschwister wird er aller Voraussicht nach keine bekommen. 3 Monate nach seiner Geburt haben die Ärzte seiner Mutter die Gebärmutter, in der er herangewachsen ist, wieder entfernt.
Wir hatten Hoffnungen und Wünsche, ob es eine Möglichkeit gab.
Wir hatten die Hoffnung und den Wunsch, noch ein zweites Kind zu bekommen. Aber mein Körper hat durch die Schwangerschaftsvergiftung und die Medikamente ziemlich gelitten. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es mir gut ging, zeigten meine Werte, dass meine Nierenfunktion schlecht war. Deshalb rieten mir die Ärzte von einer zweiten Schwangerschaft ab.
Läkerne avrådde från en andra graviditet.
Nicht nur bei Marlin Steenberg, sondern auch bei den anderen Frauen wird das fremde Organ herausoperiert, sobald die Familienplanung abgeschlossen ist. Spätestens nach dem 2. Kind. So müssen sie nicht ihr Leben lang Immunsuppressiva nehmen.
Es fühlte sich ohne Gebärmutter tatsächlich ziemlich leer an. Solange ich sie hatte, bekam ich fast das Gefühl, eine vollwertige Frau zu sein. Klar, es ist nur ein Organ, das eigentlich keine Bedeutung in meinem Alltag hat. Aber es war schon ein seltsames Gefühl, plötzlich eine Gebärmutter zu haben und sie dann aber auch wieder loszuwerden. Aber es ist nicht so, dass ich herumlaufe und meine Gebärmutter vermisse.
Det är inte så att jag går runt och saknar den.
Molin Steenberg hat viel riskiert für ihr eigenes Kind. Wenn sie sich noch einmal entscheiden müsste, würde sie diesen Weg wieder gehen?
Jag kan ju bara ibland fascineras av
Manchmal bin ich von mir selbst fasziniert, dass ich nicht mehr über die Risiken nachgedacht habe, dass ich mich so einfach in dieses Projekt gestürzt habe, ohne irgendeine Garantie zu haben. Nur meine starken Hoffnungen und den Wunsch, dass alles gut geht. Hinterher habe ich mich manchmal gefragt, wenn es nicht funktioniert hätte, wie traurig wären wir dann gewesen?
Hur ledsen hade man blivit då? Det är väldigt jobbigt.
Es ist sehr anstrengend und es kann viele Jahre dauern. Aber ich fühle wirklich, dass es sich gelohnt hat.
Jag känner verkligen att det är värt det.